NDR Info. Echo des Tages.
Eine Flugzeugentführung ist heute auf Zypern unblutig zu Ende gegangen. Wir berichten gleich über den Ablauf und die Motive des Täters. Außerdem, wie die Stadt Brüssel versucht, nach den Anschlägen zur Normalität zurückzukehren. Warum eine Satire des NDR-Fernsehens den türkischen Präsidenten empört. Und über den plötzlichen Tod des Jazzsängers Roger Cicero. Der wochenlange Kampf der US-Behörden gegen den Technologiekonzern Apple ist entschieden. Das FBI hat das iPhone des San Bernardino-Attentäters auch ohne Hilfe geknackt. Trotzdem bleiben viele Fragen offen und das Thema kommentieren wir auch. Das Echo des Tages heute mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Viele Menschen werden heute Vormittag wohl gleich an einen terroristischen Akt gedacht haben, als die Meldung kam, dass ein ägyptisches Flugzeug entführt worden ist. Die Motive des Täters sind immer noch unklar, aber mit Terrorismus sollen sie nichts zu tun haben, heißt es jetzt aus Zypern. Dorthin hatte er die Piloten fliegen lassen. An Bord der Maschine waren 81 Menschen, verletzt wurde niemand. Anne Almeling fasst die dramatischen Stunden zusammen.
Rund 6 Stunden dauerte die Entführung der Egypt Air-Maschine. 6 Stunden, in denen die Sicherheitskräfte auf dem Flughafen in der zyprischen Stadt Larnaka mit dem Schlimmsten rechnen mussten, dass sich der Mann, der den Airbus 320 in seine Gewalt gebracht hatte, in die Luft sprengt. Denn damit hatte er gedroht, um das Flugzeug, das auf dem Weg von Alexandria nach Kairo war, zur Landung auf Zypern zu zwingen. Doch nach 6 Stunden auf dem Rollfeld in Larnaka und Verhandlungen im Verborgenen folgte die Entwarnung. Mit erhobenen Händen verlässt der Entführer das Flugzeug, wird von Sicherheitskräften festgenommen. Der ägyptische Ministerpräsident Sherif Ismail zeigt sich erleichtert. Ich habe den Fall mit dem dafür eingerichteten Krisenstab von Egypt Air Minute für Minute verfolgt. Die Arbeit zwischen dem Krisenstab und den zuständigen Behörden wurde koordiniert. Wir standen mit der Crew der Maschine in Kontakt. Gott sei Dank ist der Fall glimpflich zu Ende gegangen. Schon bald nach der erzwungenen Landung in Larnaka hatten die ägyptischen Passagiere das Flugzeug verlassen dürfen. Doch die ausländischen Insassen und die Besatzungsmitglieder mussten an Bord bleiben. Einige von ihnen kletterten später durch ein Fenster im Cockpit ins Freie, um sich in Sicherheit zu bringen. Offenbar hatte der Entführer eine Art Sprengstoffgürtel getragen und damit gedroht, sich in die Luft zu sprengen. Eine Drohung, die die ägyptischen Behörden ernst nahmen, obwohl sie von Anfang an eher davon ausgingen, dass es sich bei dem Sprengstoffgürtel um eine Attrappe handelte, sagte Luftfahrtminister Sherif Fati im ägyptischen Staatsfernsehen. Wir hatten große Zweifel daran, dass es sich wirklich um eine Bombe oder um einen Sprengstoffgürtel handelt. Aber wir sind überhaupt kein Risiko eingegangen und haben den Fall als reale Bedrohung eingestuft, obwohl wir fast sichere Informationen hatten, dass es sich nicht um eine echte Bombe handelt. Eine Einschätzung, die die Behörden in Zypern nun bestätigten. Der Entführer habe mehrere Handyhüllen miteinander verbunden, sie mit Kabeln in eine Art Gürtel gesteckt und dies als Sprengstoffgürtel ausgegeben, sagte der zyprische Außenminister Ioannis Kasoulidis nach der Festnahme des Entführers. Das Motiv des Täters sei noch unklar, erklärte der ägyptische Ministerpräsident Sherif Ismail. Einmal habe der Mann verlangt, einen Vertreter der Europäischen Union zu sprechen, dann wiederum habe er gefordert, zu einem anderen Flughafen gebracht zu werden. Weitere Einzelheiten wollen die ägyptischen Behörden nach Abschluss ihrer Untersuchungen zu dem Fall bekannt geben.
Genau eine Woche ist es her, dass die belgische Hauptstadt Brüssel von 2 schweren Anschlägen erschüttert wurde. Mehrere Attentäter hatten am Flughafen und in einer Metrostation Bomben gezündet und über 30 Menschen mit in den Tod gerissen. Der Flughafen war die ganze Woche über lahmgelegt, aber jetzt soll er möglichst bald wieder eröffnet werden. Kai Küstner aus Brüssel über die schwierige Rückkehr zur Normalität.
Die Menschen in Brüssel tasten sich zurück in den Alltag. Bis die Stadt wieder mit jener Lebendigkeit erfüllt ist, die der Terror ihr genommen hat, wird es aber noch eine Weile dauern. Der bislang geschlossene Flughafen spielt dabei eine nicht unbedeutende Rolle. Mit den Reisenden kehrt auch das Leben zurück, so die Erwartung. Daher wurde heute intensiv getestet, ob und wie der Flughafen angesichts der Zerstörung überhaupt eine große Zahl von Passagieren abfertigen kann. Bislang ging es um sehr praktische Fragen, was bauen wir wo wieder auf. Jetzt aber geht es um die Menschen. werden? Sind die überhaupt bereit und in der Lage, wieder die Arbeit am Flughafen aufzunehmen? Wie reagieren sie bei ihrer Rückkehr? Es ist ja das erste Mal, dass sie nach den Anschlägen an diesen Ort zurückkommen.
Dort sind hier gekommen,
erklärt Anke Franzen vom Flughafen Brüssel. 800 Freiwillige schlüpfen in die Rolle der Passagiere. Mit deren Hilfe werden Einchecken und Sicherheitsschleusen überprüft. So lautete das Ziel der Testläufe. Dazu bereit erklärt hatte sich auch dieser junge Mann, der damit tatsächlich, wie viele andere auch, erstmals nach dem Terror an seinen Arbeitsplatz am Flughafen zurückkehrte. Das löst schon etwas aus in mir, aber darüber muss ich hinwegkommen und weitermachen. Am Abend wollten sich die Verantwortlichen dazu äußern, ob und wenn ja, in welchem Umfang sie Brüssel morgen wieder für den Flugverkehr öffnen. Was den zweiten Anschlagsort angeht, die Metrostation Malbeek, so wird die auf absehbare Zeit noch geschlossen bleiben. Die Sehnsucht der Stadt nach so etwas wie Normalität ist überall spürbar. Aber noch ist sie nicht so weit. So hat es fast Symbolcharakter, dass Busse und Straßenbahnen wieder wie früher verkehren. Die Metro aber vorerst nur eingeschränkt.
It's still on slow motion.
Alles spielt sich immer noch in Zeitlupe ab, aber wir werden irgendwie wieder ins wahre Leben zurückkehren, wenn auch nur langsam.
Slowly.
So beschreibt es diese Einwohnerin Brüssels. Viele Menschen haben ihren Weg gefunden, mit dem Unbeschreiblichen umzugehen. Sie versammeln sich täglich zum Gedenken mitten im Herzen der Stadt, direkt vor der Börse. Ausgerechnet diesen Ort der Einkehr und des Friedens suchten am Wochenende fast 500 rechtsextreme Hooligans heim, zertrampelten das Blumenmeer, schlugen auf die ein, die sich ihnen in den Weg stellten. Ich will nicht polemisch werden, aber es gibt Fakten. Und die besagen, dass diese Anhänger der extremen Rechten gedeckt wurden, beklagt Brüssels Bürgermeister Yvan Mayeur. Ein Vorwurf, den er direkt an den belgischen Innenminister richtet. Die Polizei hätte die Schläge aufhalten können, habe dies aber nicht getan. Der politische Streit ist entfacht. Der Innenminister gehört der Partei der rechtsgerichteten flämischen Nationalisten an. Einige Beobachter meinen, dass innerhalb der Politik so schnell wieder heftig gestritten werde, sei doch immerhin auch ein Stück Normalität. Klar ist, der Terror hinterlässt Spuren, die nicht so schnell verschwinden werden. Weder im Stadtbild noch in den Köpfen der Menschen. Auch wenn die Brüsseler geloben, eins nicht zu wollen, sich von den Terroristen ihren Lebensstil diktieren zu lassen.
Eine wochenlange Machtprobe ist entschieden. Den US-Behörden ist es jetzt gelungen, das iPhone des Attentäters von San Bernardino zu knacken. Der Technologiekonzern Apple hatte sich wochenlang geweigert, dem FBI bei der Entschlüsselung des Geräts zu helfen. Jetzt haben die Ermittler offenbar einen anderen Weg gefunden, an die Daten zu kommen. Wolfgang Stuflesser berichtet aus Los Angeles.
Es ist ein bisschen so, als wäre das lang geplante Fußballspiel der beiden Top-Vereine in der Bundesliga abgesagt worden. Apple gegen das FBI. Das waren schon die denkbar gewichtigsten Kontrahenten, wenn es um die Frage geht, was mehr wiegt, die nationale Sicherheit oder die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Experten sagen, das FBI und das dahinterstehende Justizministerium hätten den Fall ganz bewusst ausgewählt, um ein Exempel zu statuieren. Es ging immerhin um das iPhone, das eines der Attentäter von San Bernardino benutzt hat. Ein Terroranschlag auf amerikanischem Boden mit 14 Todesopfern. Apple hatte den Behörden zwar geholfen, sich aber strikt geweigert, selbst eine Software zu schreiben, um das iPhone zu knacken. Mit der Begründung, dies schaffe einen Präzedenzfall und gefährde letztlich die Sicherheit aller iPhones und damit die Privatsphäre aller Apple-Kunden. Nun aber hat es die Behörde offenbar auch ohne Apples Zutun geschafft, das iPhone zu knacken.
Neither side really looks that great after this result.
Doch so richtig gut sehen beide Seiten nicht aus in dem Fall, sagt Jura-Professor Oren Kerr im Gespräch mit dem US-Radiosender NPR. Das Justizministerium hatte erst behauptet, sie seien auf Apples Hilfe angewiesen, was nun offenbar nicht stimmt. Und Apple hatte immer die Sicherheit seiner Geräte betont, die sich nun wohl doch aushebeln lässt.
The Justice Department doesn't look very good. Because they said they couldn't come up with another way, and then they could. And then Apple doesn't look very good because they suggested that nobody could get into their phones, and actually there was a way into their phones.
Einiges ist aber noch unklar in diesem Fall. Erstens, wie genau hat das FBI es geschafft, das iPhone zu knacken? Es ist die Rede von Hilfe von außerhalb, also vermutlich von einer Sicherheitsfirma oder einem Hacker. Mehr wissen wir nicht. Zweitens, wird das FBI Apple mitteilen, wo die Schwachstelle lag? Die Ermittler dürften erstmal kein Interesse daran haben, die gerade geöffnete Hintertür gleich wieder zu schließen. Denn es gibt genügend andere iPhones in weiteren Fällen, die nun womöglich geknackt werden können. Andererseits heißt das im Umkehrschluss, dass vielleicht Millionen von iPhones unsicher sind und Apple offenbar im Moment nicht weiß, wo die Schwachstelle liegt. Sicher ist, beide Seiten, Apple und das FBI, werden alles daran setzen, beim nächsten Fall besser gerüstet zu sein. Insofern ist das große Fußballspiel der beiden Top-Vereine nicht abgesagt, sondern nur vertagt.
Das FBI gegen Apple, ein Streit, der sich über Wochen hinzog. Katrin Schmidt kommentiert das vorläufige Ende.
Wie die Geschichte ausgehen wird, war spätestens vor gut zwei Wochen klar, als US-Präsident Obama auf einem Digitalkongress in San Francisco zwar versuchte, die netzaffine Gemeinde zu umschmeicheln, in der Sache aber überhaupt keinen Zweifel ließ. Der Staat müsse manchmal an die Daten ran. Es könne nicht sein, dass jeder Bürger mit einem Schweizer Bankkonto in der Hosentasche rumlaufe. Klar war auch da schon, dass es um weit mehr geht als um die Frage, ob es nicht im Sinne aller Amerikaner ist, auf dem Handy eines islamistischen Terroristen nach mehr Informationen zu suchen. In Ausnahmefällen seien, so hatte Obama weiter argumentiert, ja auch Hausdurchsuchungen erlaubt, inklusive Blick in die Unterwäscheschublade. Laut Apple-Chef Tim Cook hingegen, der unterstützt vom Who is Who der Tech-Branche, marketingträchtig den wackeren Kämpfer für die Privatsphäre gab, gilt hingegen: Es geht nicht um dieses Telefon, es geht um unser aller Zukunft. Zitat Ende. In einer Gesellschaft, so hätte er noch anfügen können, in der das Smartphone für einige das Allerheiligste ist. Dieses Setting also bietet genug Drama, genug Potenzial, das haben das FBI und der zweitwertvollste Konzern der Welt richtig erkannt, für ein scheinheiliges Schauspiel. Völlig undurchsichtig bleibt nämlich, wie unkooperativ oder doch kooperativ sich die Apple-Mitarbeiter hinter den Kulissen wirklich zeigten. Zahlreiche IT-Experten hatten sich zudem den amerikanischen Behörden immer wieder angeboten, das Problem ganz einfach zu lösen. Das FBI weiß, dass es eine Sache von einer halben Stunde ist, das iPhone zu knacken, ließ wiederum der Veteran der IT-Sicherheit John McAfee wissen. Und Hilfe hätte sicher nicht zuletzt die NSA leisten können. Oder auch deren Ex-Mitarbeiter Edward Snowden, der sich mehrfach via Twitter mit sachdienlichen Hinweisen zum Knacken meldete. Was also sollte das wochenlange Theater? Ganz einfach. Es war der etwas grobschlächtige Versuch, die Digital- und Telekommunikationsbranche am Beispiel Apple weichzukochen. Oder anders gesagt, das Bemühen, die recht stabilen Sicherheitssysteme, mit denen unter anderem Smartphones mittlerweile ausgestattet sind, auszuhebeln, um wieder mehr Kontrolle über Nutzer und deren private Daten zu bekommen. Man sehnt sich zurück in die Vor-Snowden-Ära. Ob die amerikanischen Sicherheitsbehörden sich jetzt nur doch zu schlecht vorbereitet fühlten für das Gerichtsverfahren oder einen unangenehmen Ausgang fürchten mussten, gut möglich, dass wir das nicht erfahren. Aber sicher ist, es wird nicht der letzte Versuch bleiben, sich höchstrichterlich den Generalschlüssel zur alltäglichen Kommunikation zu sichern, bevor die Tech-Konzerne weiter aufrüsten. Und was das jetzt alles für die iPhone-User dieser Welt bedeutet? Naja, der Zwist, der weltweit seit Wochen für Aufsehen sorgt, ist heute etwas ehrlicher geworden. Ja, das FBI kann zurzeit mit oder auch ohne externe Hilfe letztendlich jedes Telefon knacken. Und ja, es ist gut und wichtig für die Debatte, wenn sich Menschen und im besten Fall auch mächtige Unternehmen dagegen wehren.
Ein Kommentar von Katrin Schmidt. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 18.43 Uhr ist es. Eine Satire in der NDR-Fernsehsendung Extra 3 hat für einigen diplomatischen Wirbel gesorgt. Unter dem Titel Erdovi, Erdovo, Erdogan wird das Vorgehen des türkischen Präsidenten gegen Medien, Demonstranten und Kurden auf die Schippe genommen. Aber in der Türkei fand man das Video gar nicht lustig. Um gegen den Film zu protestieren, wurde der deutsche Botschafter einbestellt. Das hat wiederum in Deutschland zu heftigen Reaktionen geführt. Jörg Seißelberg berichtet.
Glückwunsch, Extra 3, sagt der Deutsche Journalistenverband. Wenn der türkische Präsident Erdogan wegen einer Satire den deutschen Botschafter in den Senkel stelle, so DJV-Chef Frank Überall, dann hätten die Macher von Extra 3 ins Schwarze getroffen. Der SPD-Außenpolitiker Nils Annen urteilt nüchtern:
Der türkische Präsident hat offensichtlich keinen Sinn für Humor.
Anders seien die Meldungen, die Türkei habe wegen des Extra-3-Beitrags den deutschen Botschafter einbestellt, nicht zu erklären. Politisch stimme ihn sorgenvoll, so der außenpolitische Sprecher der Sozialdemokraten.
Das offensichtlich ja, die türkische Regierung glaubt, man könnte mit einem deutschen Botschafter darüber sprechen, was eine deutsche Fernseh- oder Radiosendung zu senden hat. Und das ist ein großes Missverständnis.
Auch die linken Außenpolitikerin Sevim Dadelen schüttelt mit dem Kopf.
Ich finde, das ist ein absoluter Skandal. Und das zeigt natürlich auch, dass die Türkei nicht auf dem Weg ist, die Grundwerte der Europäischen Union wie Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, sich an diese Werte anzunähern.
Die Autoren der NDR-Sendung hatten in ihrem Satire-Song unter anderem den Umgang des türkischen Staatschefs mit den Kurden, mit Frauenrechtlern, aber auch mit kritischen Journalisten aufs Korn genommen.
Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan.
Die Extra 3 Redaktion nimmt die Attacken aus Ankara einerseits mit Humor. Als sie vom Vorgehen Erdogans erfahren hätten, so Extra 3 Redaktionsleiter Andreas Lange auf NDR Info.
Haben wir uns natürlich erstmal gefragt, das kann doch alles nicht wahr sein. So doof kann der Erdogan doch nicht sein. Und dann haben dann die Kollegen vom Hauptstadtstudio der ARD nochmal nachrecherchiert und das bestätigt bekommen. Und da haben wir natürlich gesagt, damit ist Herr Erdogan Mitarbeiter des Monats bei Extra 3.
Extra 3 freut sich über die breite Aufmerksamkeit, die das kritische Stück durch Erdogans Reaktion bekommt. Andererseits stellt Lange klar, die Redaktion werde sich durch die Drohgebärden aus Ankara nicht einschüchtern lassen.
Bei uns ist in solchen Fällen immer das Motto jetzt erst recht. Also wir würden uns da in keiner Weise irgendwie einschüchtern lassen. Wir bleiben aber auch im Kern eine journalistische Redaktion und wir berichten natürlich nur, wenn es auch was zu berichten gibt. Und wenn die Zustände in der Türkei so bleiben, dann werden wir sicherlich auch bei Extra 3 weiterhin darüber was machen.
Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa hat das türkische Außenministerium vom deutschen Botschafter gefordert, die Veröffentlichung der Satire zu stoppen. Die Extra 3 Redaktion legt noch einmal nach und kündigt eine Verbreitung des Videos auch mit englischen und türkischen Untertiteln an. In Berlin heißt es, die unsouveräne Reaktion Erdogans sei ein Eigentor, unter anderem mit Blick auf eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Türkei, so SPD-Außenpolitiker Annen.
Die Türkei möchte ja, was ich richtig finde, irgendwann Mitglied der Europäischen Union werden. Und wenn man ein Mitglied der Europäischen Union werden will, dann muss man sich auch gefallen lassen, dass sich andere in das einmischen, was man allgemein die inneren Angelegenheiten nennt. Das erleben wir jeden Tag. Das ist auch nicht immer ganz angenehm, aber es gehört dazu und das scheint mir doch noch ein langer Weg zu sein.
Eine TV-Satire sorgt für diplomatischen Wirbel. Das war ein Bericht von Jörg Seißelberg aus Berlin. Mehr als 1 Million Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen und viele werden wohl eine Weile bei uns bleiben. Wie gelingt ihre Integration? Bundesinnenminister de Maizière will das mit einem Gesetz erreichen, aber die Pläne sind umstritten. Thorsten Hohn hat sich in Berlin umgehört.
Die Pläne von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, integrationsunwillige Flüchtlinge mit Sanktionen zu belegen, stoßen auf Widerspruch. Die Grünen kritisierten das Vorhaben. Voraussetzung für Integration seien ausreichende Angebote, sagte der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz.
Wenn Herr de Maizière jetzt so tut, als ob das Problem auf Seiten der Flüchtlinge liegt, da liegt er komplett falsch. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Das Innenministerium ist in der Pflicht zu liefern. Es muss Deutschkurse anbieten.
De Maizière sei in der Bringschuld. So dauerten die Verfahren des Bundesamtes für Flüchtlinge immer noch zu lange. Von Notz sagte weiter, natürlich müssten auch die Flüchtlinge etwas tun. Aber
es geht ja um so eine Grundhaltung und erstmal bösgläubig so zu tun, wie Herr de Maizière das jetzt betreibt, als wenn Flüchtlinge grundsätzlich nicht integrationswillig wären, geht völlig an der Sache vorbei.
Auch die Linke kritisierte den Vorstoß von de Maizière. Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer der Linken, beklagte, de Maizière wolle nur von eigenen Versäumnissen ablenken, mit Sanktionen und Strafen für vermeintlich integrationsunwillige Flüchtlinge. Die SPD zeigte sich offen für die Pläne des Innenministers, will aber keine einseitige Konzentration auf Strafen. Wir müssen Integration nicht nur fördern, sondern auch fordern, sagte Parteichef Sigmar Gabriel der Bild-Zeitung. Voraussetzung sei aber, dass endlich genug Sprach- und Integrationskurse im Angebot seien. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, die SPD-Abgeordnete Aydan Özoğuz, erklärte in einem Interview des Deutschlandfunks:
Ich wundere mich über das, was Thomas de Maizière gesagt hat, denn es stimmt, was der DGB auch sagt, diese Sanktionsmöglichkeiten gibt es ja bereits. Und dieses Gesetz, was Thomas de Maizière kritisiert, das hat er selber mit auf den Weg gebracht.
De Maizière will Flüchtlingen einen dauerhaften Aufenthalt verwehren, wenn sie Deutschkurse verweigern und Arbeitsangebote ausschlagen. Der CDU-Politiker will auch eine Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge. Dazu sagte Özoğuz, es könne sinnvoll sein, Flüchtlinge für einen befristeten Zeitraum bei der Wohnortwahl einzuschränken. Sie mahnte aber, wichtig sei, anerkannte Flüchtlinge schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen Angebote zu machen.
Wir wissen alle miteinander, dass wir gar nicht genug Sprachkurse haben, dass wir nicht genug berufsbegleitende Maßnahmen oder eben Einstiegsgeschichten haben. Daran müssen wir arbeiten.
Unterstützung bekam de Maizière vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Verstöße wie auch die Verweigerung von notwendigen Sprachkursen sollten mit Leistungskürzungen geahndet werden können, erklärte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Ruhrnachrichten.
Frühmorgens am 9. Februar prallten zwei Regionalzüge im bayerischen Bad Aibling frontal aufeinander. 11 Menschen starben, weitere 85 wurden verletzt. Was war die Ursache? Der bayerische Innenminister Herrmann ist jetzt mit einer Antwort vorgeprescht. In einem Zeitungsinterview hat er gesagt, der Fahrdienstleiter habe einen doppelten Fehler gemacht. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ist zurückhaltender, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Martin Binder berichtet.
Genauigkeit vor Schnelligkeit. Nach diesem Motto ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei im Zusammenhang mit dem Zugunglück in Bad Aibling. Informationen sollten nach der einzigen Pressekonferenz, eine Woche nach der Katastrophe, erst dann wieder veröffentlicht werden, wenn ein abschließendes Ergebnis vorliegt. So der Plan der Ermittler, der nun allerdings vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann durchkreuzt wurde. Warum Herrmann via Zeitungsinterview einen zweiten Fehler des Aiblinger Fahrdienstleiters bekannt gegeben hat, das weiß vermutlich nur er alleine. Das Vorpreschen des Ministers, der ja nicht einmal für die federführende Staatsanwaltschaft Traunstein zuständig ist, das hat auf jeden Fall die Ermittler erstaunt, ja verärgert. So verpassen ihm die Traunsteiner Staatsanwälte zwischen den Zeilen ihrer Pressemitteilung von heute Vormittag fast eine Ohrfeige, wenn sie schreiben, es liegen noch nicht alle Ermittlungsergebnisse vor, erst wenn dies der Fall ist, kann eine Bewertung vorgenommen werden. Soweit der leitende Staatsanwalt aus Traunstein. Dass der Fahrdienstleiter die beiden Züge gleichzeitig auf die eingleisige Strecke geschickt hat, das war bekannt. Das hatten Staatsanwaltschaft und Polizei auf ihrer Pressekonferenz schon mitgeteilt. Neu an den Aussagen des bayerischen Innenministers ist, dass der Fahrdienstleiter noch einen zweiten schweren Fehler gemacht haben soll, weil er für seinen Notruf an die Lokführer zunächst die falsche Taste drückte. Die Warnung an die beiden Lokführer in den aufeinander zurasenden Zügen kam also später, als es möglich gewesen wäre. Ob das Unglück durch eine rechtzeitige Warnung verhindert worden wäre oder zumindest die Folgen des Zusammenstoßes weniger katastrophal gewesen wären, das müssen die Ermittler herausfinden. Immerhin weist die Staatsanwaltschaft die Information über den verspäteten Notruf nicht generell zurück. Gegenstand der Ermittlungen sei auch eine Fehlerquelle bei der Abwicklung des Funkverkehrs bei Notrufen der Fahrdienstleiter, heißt es in der Pressemitteilung. Wie es wirklich war, das wird spätestens dann bekannt, wenn die Anklage gegen den 39-jährigen Fahrdienstleiter vermutlich zum Landgericht Traunstein erhoben wird. Es sei denn, ein Minister gibt schon vorher weitere Details bekannt.
Großbrand beim Geflügelunternehmen Wiesenhof im niedersächsischen Lohne. Das Feuer war gestern ausgebrochen. Zwei große Hallen haben stundenlang gebrannt. Nach ersten Schätzungen geht der Schaden in die Millionen und der Schlachtbetrieb wird für Wochen eingestellt. Das heißt für einige der 1200 Mitarbeiter, dass sie in den nächsten Tagen eine Kündigung bekommen werden. Thomas Stahlberg hat sich heute in Lohne umgesehen.
Bis zum Mittag stieg immer noch dichter Qualm aus einer der beiden abgebrannten Hallen. Inzwischen ist der Brand vollständig gelöscht, die Feuerwehr packt ein. Lediglich eine kleine Brandwache wird über Nacht da bleiben, falls Glutnester wieder entflammen sollten. Im Supermarkt gegenüber ist der Großbrand bei Wiesenhof das Thema.
Ich habe nur Knallen gehört und viel Rauch gesehen.
Wie Weltuntergang. Gewaltig. Als wenn da eine Atombombe gefallen ist. Ich weiß es nicht.
Knallt hat dreimal. Braucht man richtig hören, ne? Das ist unser Nachbar, der hier vorne wohnt. Den konntest du gar nicht mehr sehen. Der war angekesselt.
Gegen 13 Uhr gestern schlug der Rauchmelder in einer Halle Alarm. Der Wind verbreitete das Feuer rasant. Als die Feuerwehr eintraf, standen eine Produktionshalle und eine Anlieferungshalle lichterloh in Flammen. Viele Feuerwehrleute waren am Ostermontag gar nicht in Lohne, sagt Feuerwehreinsatzleiter Franz Josef Theilen.
Es waren Teil Feuerwehrkameraden im Urlaub. Einsatzkräfte hatten wir aber genug, also urlaubsbedingt kann man jetzt nicht sagen, dass uns Leute fehlten.
Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Gewerbegebiet. Das Problem, der Brand brach in der Mitte des Wiesenhofkomplexes aus.
Die Hallen waren alle gefährdet. Es gibt hier einen Neubautrakt, der ist lediglich verraucht, den konnten wir halten. Es gibt hier ein Kühllager, da ist auch ein Teil von stehen geblieben. Dann gibt es hier den Betrieb Alfein, das sind auch irgendwo 20.000 Quadratmeter. Die ist komplett noch nutzbar, die muss nur einmal grundgereinigt werden.
Wenn die Hallen in den kommenden Tagen abgekühlt sind, sollen Brandsachverständige die Brandursache ermitteln. Wie sich der Großbrand auf die Wiesenhofproduktion insgesamt auswirkt, ist noch unklar. Wann in Lohne wieder geschlachtet und zerlegt werden kann, ebenso.
Es ist zwar nur ein Testspiel heute Abend gegen Italien, trotzdem steht die deutsche Fußballnationalmannschaft ganz schön unter Druck, vor allem nach dem 2:3 gegen England am Samstag. Julia Büchler mit einem Ausblick auf das heutige Spiel. Noch eine Niederlage und bei vielen Fans wäre das gute EM-Gefühl weg. Nicht bei Jogi Löw. Der Bundestrainer gibt sich gelassen. Erkenntnisse sind ihm bei Testspielen wichtiger als der Erfolg.
Wir haben schon auch in unseren Testspielen, in Anführungszeichen, immer so ein bisschen Probleme mit den Ergebnissen, manchmal auch mit der Leistung, das stimmt schon. Ja. Aber ich kenne unsere Mannschaft gut genug, dass ich auch weiß, wenn es darauf ankommt, dann kann die Mannschaft sich ganz anders wieder fokussieren.
Spannend heute für den Bundestrainer zu sehen, wie sich zum Beispiel Mario Götze präsentiert. Bei Bayern zuletzt oft nur auf der Bank, spielt er heute von Anfang an. Offen ist dagegen noch, wer im Tor steht. Manuel Neuer fällt wegen Magenproblemen aus. Der Gegner, Italien, zählt für Jogi Löw zu den EM-Favoriten.
Sie können verschiedene Systeme eigentlich auch spielen, abrufen. Sie wechseln viel und sie spielen natürlich auch mittlerweile einen wahnsinnig schnellen Fußball nach vorne.
Ein Sieg gegen Italien wäre also genau die richtige Antwort auf die England-Pleite von Berlin.
Und zu sehen ist das Spiel ab 20.45 Uhr in der ARD. Die Musikbranche und viele Fans stehen unter Schock. Wie erst heute bekannt wurde, ist der Jazzmusiker Roger Cicero letzten Donnerstag in Hamburg gestorben an den Folgen eines Hirninfarktes. Einem breiten Publikum ist er seit 2007 bekannt, als er für Deutschland beim Eurovision Song Contest mitmachte.
Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben, frag mich, wo du gerade bist.
Einer der brillantesten Sänger unserer Zeit ist völlig unverständlicherweise von uns gegangen. Lieber Roger, ich werde dich sehr vermissen. Mit diesen Worten reagierte Sänger Sascha heute auf Facebook auf die Nachricht des Todes. Auch Kollege Frank Ramon, der die Texte für Ciceros Erfolgsalbum Männersachen geschrieben hat, zeigt sich fassungslos.
Ich wusste zwar, dass es natürlich Probleme gab, irgendwie gesundheitlicher Art, aber ich dachte, sie wären überwunden. Und jetzt plötzlich diese Nachricht, das hat mich schon ganz schön aus den Latschen gehauen.
Nachdem sich Roger Cicero im Herbst wegen einer Herzmuskelentzündung zurückgezogen hatte, einige Konzerte verschoben wurden, freute er sich auf die Nachholtermine seiner Cicero Sings Sinatra Tour, betonte er noch vor kurzem in einem Interview mit NDR 90,3.
Sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr. Die ersten Konzerte sind super gelaufen. Und ich freue mich, dass es jetzt gleich losgeht.
I've got you under my skin.
Mit der Show Cicero Sings Sinatra verband der smarte Wahlhamburger seine beiden musikalischen Lieben. Da war einmal Jazz und Swing, vor allem die Big Band Musik der 40er und 50er Jahre hatte ich es ihm angetan, als auch die Verehrung für Entertainer Frank Sinatra.
Egal was er singt, es muss genau so gemacht werden und nicht anders.
Roger Cicero verstand es, einem breiten Publikum die musikalische Welt des Jazz nahezubringen. Gleichzeitig hatte er aber auch keine Berührungsängste mit eingängiger Popmusik. Beides beherrschte der ausgebildete Jazzsänger mit Bravour. In diesem Jahr ist er sowohl für einen Pop- als auch für den Jazz-Echo nominiert.
There I go, there I go, there I go, there.
Der Jazz war ihm im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt. Sein Vater, der bekannte Jazzpianist Eugen Cicero, setzte ihn schon mit 4 Jahren ans Klavier. Er studierte Jazzgesang, trat immer wieder mit seiner Big Band auf, trotz der kommerziellen Verheißungen des Popmusikgeschäftes. Hier hatte er seine erfolgreichste Zeit 2006. Für das Album Männersachen gab es Platin.
Wie sie gehen und stehen.
Neben der Musik gehörte Ciceros Liebe dem 7-jährigen Louis. In vielen seiner Songs ging es um die gescheiterte Beziehung zur Mutter seines Sohnes. Überhaupt waren die Lieder des bekennenden Buddhisten in den letzten Jahren tiefgründiger geworden. Oft ging es um Schicksal und Endlichkeit.
Wenn es morgen schon zu Ende wäre, ein Schritt zu viel im Stadtverkehr.
Für mich ist es sehr, sehr wichtig, immer wieder mir dann auch darüber im Klaren zu werden, dass man hier auch wirklich nur eine bestimmte Zeit in diesem Leben verbringen darf und dass das einfach wirklich dieses Riesengeschenk ist, was man oft so abtut. So, naja, ist ja egal, jetzt mache ich das und dann mache ich das morgen und keine Ahnung und in 10 Jahren und wenn ich damit fertig bin, dann kümmere ich mich mit darum. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss.
Der Sänger Roger Cicero, am grünen Donnerstag ist er im Alter von 45 Jahren gestorben. Das war ein Nachruf von Susanne Hasenjäger. Und das war das Echo des Tages. Sie können sich die Sendung auch als Podcast anhören. Alles Weitere dazu finden Sie auf unseren Internetseiten ndr.de/info und wdr5.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Metler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.